Die Kassen klingelten unaufhörlich, Geld in Hülle und Fülle. Deutsche Konzerne räumten auf den Automärkten der Welt ab, jahrzehntelang. Vorbei. Es war eine lange Wegstrecke von der Selbstherrlichkeit einer Branche zur heutigen Panikstimmung. Und eine ganze Volkswirtschaft zittert mit. Ausgebremst, deutsche Autos in der Krise, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Beatrix Keim ist bei uns, sind Direktorin am Sender Automotive Research in Duisburg. Man könnte auch sagen, eine Forschungsstelle zur Automobilwirtschaft. Simon Schütz leitet die Kommunikationsabteilung beim Verband der Automobilindustrie VDA. Sebastian Puschner ist stellvertretender Chefredakteur bei der Zeitung Der Freitag. Und Felix Lee ist Wirtschaftsjournalist, Autor und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und Sie arbeiten mit beim Dossier Geoökonomie. Herr Schütz, Volkswagen, Porsche, Mercedes, bei fast allen großen Automobilherstellern hört man von Gewinneinbrüchen, Stellenabbau, wachsender Konkurrenz. Wie ernst sieht denn die Branche selbst ihre Lage?
Die Lage ist ernst. Wir sprechen aber auch ganz bewusst davon, dass diese Krise die gesamte Industrie in Deutschland betrifft, nicht nur die Autoindustrie, und dass es letztlich eine Krise des Standorts ist. Denn wir haben hier Bedingungen, die weltweit eben, ja, einfach, die Welt ist an uns vorbeigezogen, was die Standortbedingungen angeht, was Energiepreise angeht, Bürokratie angeht, Regulierung angeht. Und man stellt eben jetzt auch eines fest. Man hat in Brüssel und in Berlin in den letzten Jahren vor allem auf Regulierung gesetzt und hat geglaubt, dass man damit einen Wettbewerbsvorteil hat. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt kommt so langsam die Einsicht, jetzt steuert man langsam gegen. Gleichzeitig muss man aber auch eines sagen, ich will die Lage der Autohersteller nicht so schwarz malen, wie sie aktuell in den Medien vor allem überzeichnet wird. Aus zwei Gründen. Es wird immer dieses Beispiel China gegeben, wo ich immer sage, naja, schauen Sie sich mal an, wie viele Unternehmen in China überhaupt schon Gewinn machen. Da werden Sie nicht viele finden. Und das andere ist, wenn wir schauen auf Deutschland, wir haben auch viele Erfolgsnachrichten. Wir sind im Umbruch, in der Transformation. Das kostet Kraft.
Das kommt alles in der Sendung noch vor. Auf jeden Fall, was jetzt allerdings problematisch ist, sind eben die Bilanzzahlen, die die Unternehmen ja vorgelegt haben und nicht die Medien. Frau Keim, Sie haben mal gesagt, ein Teil der Probleme ist hausgemacht. Die Branche wusste seit Jahren, dass sie effizienter werden muss. Warum wurde so lange gewartet?
Auf der einen Seite zum das, was Sie zu Anfang auch gesagt haben. Das Geschäft lief gut, der Absatz lief gut. Es wurden viele Autos nicht nur produziert, sondern auch wirklich weltweit verkauft. Man fragte danach, die Autos made in Germany standen für einen sehr, sehr hohen Standard. Und das ist nun mal etwas, worauf man sich ja tatsächlich ganz gerne ausgeruht hat, die deutsche Ingenieurskunst. Und hier ist es eben, dass viele nötige Rationalisierungen oder Effizienzsteigerungen verschleppt worden sind durch Gewerkschaftseinbrüche, durch generell, man ruht sich auf etwas aus. Es hätte eigentlich schon vor 10 Jahren mindestens anfangen müssen.
Herr Puschner, der Volkswagen-Chef Oliver Blume, der hat gesagt, jetzt bei der Vorstellung der Bilanzzahlen, das Geschäftsmodell, man könnte auch sagen, das Erfolgsmodell der Branche funktioniere in dieser Form wie bisher nicht mehr. Das ist ja ein ziemlich ehrliches Eingeständnis für einen Automobilmanager. Warum trägt es heute nicht mehr?
Ja, es ist ein tatsächlich total realistisches Eingeständnis. Es trägt nicht mehr, weil im Grunde genommen, salopp gesagt, die Software meist aus den USA und die Batteriezellen für die Mobilität der Zukunft aus China kommen und weil vor allem die Einstellung darauf, wie es ja gerade schon festgestellt wurde, verschlafen wurde. Und ich habe, weil gerade auch schon von gewerkschaftlichem Einfluss die Rede war, heute noch mal ein 5 Jahre altes Interview mit dem langjährigen Betriebsratschef von VW in Kassel-Baunatal gelesen. Und der hat bei uns in der Zeitung damals vor 5 Jahren schon in totaler Klarheit davon gesprochen, dass der VW-Konzern natürlich kleiner werden wird, dass natürlich Stellen abgebaut werden, dass sich das demografisch womöglich sozial abgefedert lösen lässt. Aber er hat auch gesagt, naja, das ist auf jeden Fall das Resultat von einer völlig verpassten Weichenstellung in Richtung Zukunft.
Ihr Vater war ja beteiligt an dem Aufbau der deutschen Automobilindustrie in China. Es war ja ein wichtiger Entwicklungshelfer, kann man ja sagen, die deutsche Automobilindustrie. Und damals war natürlich auch China, das aufstrebende Land, ein wichtiger Absatzmarkt. Heute verlieren die deutschen Automobilhersteller gerade in China massiv an Marktanteilen. Wie konnte es so weit kommen?
Tja, ja, also klar, VW war damals Pionier. Also Pionier von allen westlichen Unternehmen, den Schritt zu wagen, in einem völlig verarmten und isolierten Land wie China dann da reinzugehen. Und ja, also das waren sehr, sehr erfolgreiche Jahre, goldene Jahre, wie es dazu kommen konnte. Also bis hin, dass VW an mehr als 30 Fabriken in China beteiligt war. Vielleicht war das auch ein bisschen Ticken too much. Man hat sich ein bisschen überhoben. Aber vor allem man hat die E-Transformation da völlig verschlafen. Also ich erinnere mich, und das sind hausgemachte Probleme, also ich erinnere mich, dass 2018 doch die Weichen von regulatorischer Seite in China ganz eindeutig auf E-Mobilität gestellt wurden. Und wir fragten damals den damalig zuständigen China-Chef von Volkswagen, ja, wie ist VW darauf vorbereitet? Und die sagten, alle Pläne sind in den Schubladen, aber wir wären ja schön blöd, die rauszuholen, wenn der Verbrenner sich so gut verkauft.
Jetzt ist ja dieses Image, das da entsteht, oder das Bild der deutschen, das aktuelle Bild der deutschen Automobilindustrie nicht so gut. Aber ich will ja gerne auch das aufnehmen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Keim. Die ganze Branche ist ja jetzt, müssen ja nicht alle über das Knie legen, nicht die gesamte Branche ist in einer existenziellen Krise. Es gibt ja da auch andere Firmen, denen es besser geht, die vielleicht auch etwas mehr Zukunftsperspektive haben.
Nun, generell ist es zum Beispiel BMW hat sich hier relativ breit aufgestellt, hatte auch schon immer gesagt, wir gehen nicht nur in den batterieelektrischen Bereich, wir bereiten alles andere weiter vor. Es gibt natürlich dann auch immer wieder ja die Punkte, wie weit hat man auch erkannt, was in China gewollt wird. Der Kunde dort ist sehr, sehr anders. Was die Industrie, was die Politik eben hier auch vorschreibt, das ist nun mal ein essentieller Faktor. Aber auf der anderen Seite natürlich auch im Autozuliefererbereich, der sehr, sehr wichtig ist. Und an dem auch gerade die chinesischen Hersteller, ob das nun die etablierten Verbrennerhersteller oder eben auch die neuen batterieelektrischen NEV-Startups, also New Energy Vehicles, Startups, dass die sehr oft eben auch auf deutsche, europäische Zulieferer zurückgreifen, wie Bosch, wie Continental, wie ZF, immer noch, weitere auch welche, die wir so überhaupt nicht kennen, dass also auch die deutsche Industrie nicht nur von den drei großen Konzernen getragen wird, sondern insbesondere auch von den Zulieferern.
Die Namen, die Sie da genannt haben, sind ja auch so Wackelkandidaten, was die wirtschaftliche Stärke und Stabilität angeht. Sie haben es schon mehrfach auch immer wieder angedeutet. Es gibt ja einen Streit. Es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen für das, was doch viele als Misere betrachten. Wie groß ist denn eigentlich der Anteil der Politik an dieser Krise und wie viel Verantwortung haben eigentlich die Unternehmen? Das ist ja, glaube ich, so die Kardinalfrage. Beim Boxkampf sagt man immer Ring frei. Also bitte.
Ich würde eine Sache gerne noch hinzufügen zu der Geschichte verschlafen. Das ist ja dieses Narrativ, was man immer und überall wieder liest. Also wenn man jetzt mal wirklich auf die Zahlen schaut, Beispiel europäischer Markt. Ja, die Anteile der deutschen Hersteller im europäischen Markt sind im Batterie-, im BEV-Bereich höher als bei dem Verbrenner. Höher. Ja. Jedes zweite Elektroauto, was in Europa verkauft wird, von einem deutschen Hersteller. 7 von 10 in Deutschland. Und dann schauen wir mal auf die internationalen Märkte. Es gibt den Markt China, ja, aber abgesehen von China sind wir auf vielen Märkten sehr erfolgreich unterwegs. Und da müssen wir auch mal schauen, wie in China gearbeitet wird, wie in China produziert wird und wie die Bedingungen sind. Und da möchte ich die Brücke schlagen zu Ihrer Frage. Wir haben in Europa, Brüssel, auf das Konzept Regulierung gesetzt. Die Politik hat geglaubt, sie kann besser wirtschaftliche Entscheidungen treffen als der Unternehmer, der es seit Jahrzehnten getan hat. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir hohe Erwartungen haben, wie viele E-Autos verkauft werden sollen, nur dass die Menschen sie nicht kaufen, weil teilweise die Ladeinfrastruktur noch gar nicht aufgebaut ist, weil die Preise an den Ladepunkten zu hoch sind, weil der Wandel im Kopf stattfinden muss. Wir weisen auf diese extremen Probleme hin, weil wir wollen, dass es eine Erfolgsgeschichte wird. Natürlich auch immer so ein bisschen ein Spagat, wenn man auf die Probleme hinweisen will und gleichzeitig will, dass es läuft. Aber dieses Einsehen der Politik, dass diese Regulierung gescheitert ist, das kommt ja erst langsam.
Und aber gut, Sie haben jetzt meine Fragen nochmal erläutert. Also ich wiederhole es gerne nochmal, bitte.
Vielleicht, wenn ich was dazu sagen will. Also das Versagen der Politik ist insofern vorhanden, weil die sich quasi auch mehr oder weniger zum Spielball der großen Autobauer, deutschen Autobauer gemacht haben. Also die E-Transformation, die wird nicht in Deutschland entschieden, die wird auf anderen Märkten entschieden, nämlich vor allem auch in China. Das ist nun mal der größte und wichtigste Automarkt der Welt. Dann ist es nur eine Frage, wie stark unterstützt man diese Transformation. Und dass die Politik dieses Herumgeeiere dann nämlich mal, dann wird reguliert irgendwie in Richtung E-Mobilität, aber dann wird das wieder zurückgenommen. Das ist ja vor allem, das schmerzt ja den Zulieferern so dermaßen. Die brauchen eine Vorbereitungszeit für so eine technologische Transformation von mehreren Jahren. Dann lassen sie sich darauf ein, dann wird das wieder zurückgenommen, teilweise schlagartig zurückgenommen. Das ist extrem schädlich und darüber beklagen sich die Zulieferer zu Recht. Und da ist es auch sehr, sehr bedauerlich, dass die großen Autobauer da nicht eine eindeutige, klare Strategie mal formuliert haben und auch konsequent verfolgt haben. Weil, wie gesagt, dieses Herumgeeiere, das ist das Schlechteste,
was für so eine Transformation. Diese Sprunghaftigkeit in der Politik, die könnte man ja auch anders buchstabieren. Da wurde mit großem Aplomb im Europäischen Parlament vor Jahren verkündet, also kein Verbrenner mehr nach 2035. In Deutschland fehlen aber die Voraussetzungen, dass es kaum, also jedenfalls damals und auch heute eigentlich viel zu wenig Ladeinfrastruktur als Beispiel gibt. Da wird irgendwas politisch in die Welt gesetzt und dann fehlen alle Voraussetzungen, um das überhaupt zu realisieren.
Ja, es war ja keine einschlägige, eingängige Regulierung sozusagen seit jeher, sondern Sie können ja zu Gerhard Schröder zurückgehen, Angela Merkel, immer wieder Einflussnahme, vor allem aus Berlin in Brüssel, immer wieder Veränderungen in dieser Regulierung hin und her, jetzt die E-Kaufprämie zuletzt abgeschafft, wieder eingeführt, hin und her. Also es ist ein absoluter Zickzackkurs und ich glaube, man kann im Unterschied zwischen Deutschland und China, den kann man total klar erkennen, weil wenn ich es richtig lese, dann sind ja in China ist diese Wende auf die Elektromobilität vor allem auch von Menschen mit ins Werk gesetzt worden, die in der deutschen Autoindustrie mitunter gearbeitet hatten, die sich das angeguckt hatten und die nach China gegangen sind und gesagt haben, so, und wenn wir eine Chance haben wollen auf den internationalen Märkten, dann setzen wir jetzt auf die E-Mobilität und wir machen das strukturiert und integriert und mit wirklich einem Plan. Und das fehlt hier. Und das fehlt ja nicht nur in der Automobilindustrie. Das ist ein ganz großes Transformationsversagen in ganz vielen industriellen Bereichen. Es gibt auch Positivbeispiele. Können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Siemens zum Beispiel, glaube ich, ist schon ein Beispiel, wie man als Konzern auch sozusagen sich auf eine Transformation einstellen kann. Aber was vor allem die deutsche Autoindustrie angeht.
Allerdings ist dann gerade mit dem Beispiel Siemens auch zu sagen, das ist ein Konzern, der nicht unbedingt dann eben an den Privatkunden verkauft. Der Automarkt ist nun mal ein Privatmarkt. Zu dem Thema China, das ist natürlich, wenn ich einen Einparteienstaat habe, eine Diktatur, die vorgeben kann, was zu tun ist, die Milliarden über die letzten seit 1999, insbesondere die erste NEV-Policy kam dann 2009 raus, Milliarden in den Markt pumpt, Milliarden an die Kunden als in Förderung immer wieder auch mal gibt, auch die wurden mal zurückgenommen oder wieder verändert, Milliarden an die Firmen gibt, um Dinge aufzubauen, um dann eben wenig profitabel arbeiten zu müssen, ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Ich denke auch, es ist trotzdem aber insgesamt ein Mangel, der hier gekommen ist, verschlafen weniger von der Technologie bei den Herstellern, sondern insgesamt in der Kommunikation, den Markt überhaupt mitzunehmen, die Menschen mitzunehmen, seitens der Politik, seitens der Hersteller, seitens der Zulieferer, seitens der Energieprovider, seitens der Medien wurde eigentlich viel zu wenig Aufklärung betrieben, was E-Mobilität ist, warum es sein muss, in welche Richtung es geht, für wen ist es wann. Für viele Menschen ist es jetzt vielleicht tatsächlich noch nicht. Wenn man hier in Berlin oder in größeren Städten schaut, fehlen tatsächlich die Ladeinfrastrukturen in den großen Städten. Aber insgesamt sind wir jetzt bei 196.000 Ladepunkten in ganz Deutschland. Ich glaube, das ist innerhalb Europas mit die Nummer zwei, nicht in der Dichte pro Fahrzeug, da ist Holland definitiv besser, aber per se sind wir nicht so schlecht. Es ist nur die Frage, wo.
Und die Ziele sind europäisch gesetzt und da sind wir ja schon wieder bei dem Problem, weil wir müssen sie überall erreichen. Mag ja sein, dass Deutschland, Holland, Frankreich, die haben wirklich 70% fast des kompletten Ladenetzes in Europa. Teils hat eine einzelne Stadt wie Hamburg mehr Ladepunkte als beispielsweise ganz Slowenien. Also was man auch sagen muss, wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, wie viele Unternehmen in China machen Gewinn, wie wirkt sich der Markt konsolidieren, da werden ganz viele Hersteller jetzt auch verschwinden. Ja, das gehört zur Wahrheit auch dazu und gleichzeitig gleichzeitig, wenn Sie sagen, der Hin- und Herkurs hat geschadet, dann will ich widersprechen. Es gab ja nie einen klaren Kurs von der Politik am Projektmanagement. Wenn ich etwas möchte, dann muss ich auch das Stromnetz ausbauen. Nicht passiert. Noch jetzt kriegen wir gesagt, da will jemand 3 Ladepunkte hin, dann kriegt er gesagt, das Netz reicht nur für 1. Bei E-LKWs will ich gar nicht von sprechen. Da kriegt man teilweise Wartezeiten von 5 bis 6 Jahren. Wir haben die E-LKWs ready. Die werden produced. Aber wenn wir sie nicht absetzen können, kein Ladenetz vorhanden ist, dann ist das nicht die Schuld der Industrie. Und ich glaube, der Weg, den Europa doch gegangen ist mit dieser Regulierung und dem Verbot, den geht niemand auf der Welt. Übrigens auch nicht China. Nö. China gibt es da kein Ausstiegsdatum. Da werden noch sehr viele Verbrenner verkauft, sehr viele Hybride, sehr viele Range Extender. Und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir tun so, als würde man in China nur elektrisch fahren. Und dann, wenn man elektrisch fährt, dann schauen Sie mal, was das für die Leute hilft. Ja? Der Preis an der Ladesäule ist ja so günstig, dass das natürlich auch ein ganz anderer Vorteil ist. Während hier, je nachdem, wenn ich öffentlich lade, ich ja sogar mehr bezahlen kann. Also die Bedingungen sind ganz andere und dann diese Schlüsse daraus zu ziehen, halte ich dann
ein bisschen zu einfach. Können Sie ganz kurz noch Range Extender, war noch so ein Begriff.
Ja, stimmt, Range Extender. Also das ist quasi ein Sondermodell. Ein Hybrid ist ja sowohl ein, quasi, wenn das Auto sowohl mit Fossil Fuels, also mit Benzin betrieben wird, mit Diesel und einem Elektromotor. Und bei dem Range Extender hat man quasi nochmal so einen kleinen Motor im Auto, der auch getankt werden kann, der dann die Energie für die Batterie produziert. Die große Batterie. Für die große Batterie.
Okay, jetzt möchte ich doch noch mal was, jetzt möchte ich doch noch mal was zum chinesischen Markt sagen. Also es gibt enorme Überkapazitäten. Das ist auch Teil der chinesischen Industriepolitik. Wenn man eine neue Technologie wie E-Mobilität setzt, dann wird das erstmal massiv subventioniert. Dann gibt es viel zu viele. Selbst der chinesische Staatschef sagt, es sind immer noch 190 zu viele. Aber die, die überleben, die sind extrem gut. Natürlich findet da jetzt ein massiver Preiskampf-Wettbewerb statt. Aber die überleben, die sind sehr, sehr gut. Und die große Frage ist, sind die Deutschen noch darunter? Und es geht ja nicht darum, die chinesischen Verhältnisse hierher zu holen. Aber China ist nun mal gerade für die deutschen Autobauer der mit Abstand wichtigste Markt. Zeitweise hat VW fast jedes zweite Auto in China verkauft. Bei Daimler, bei BMW war es fast jedes dritte. Seitdem das wegbricht, geht es diesen Autofirmen schlecht. VW geht es ja nicht in Deutschland wirklich schlecht. VW geht es schlecht, weil das internationale Geschäft so schlecht läuft.
Darf ich das kurz ergänzen? Elli, haben wir den technologischen Vorsprung, Sie haben vorhin von Ingenieurkunst gesprochen, verloren?
Naja, das Problem bei der E-Mobilität ist, dass man zum einen bei weitem nicht mehr so viele Ingenieure braucht, wie das beim Verbrenner der Fall ist. Also irgendwann wird man industriehistorisch zurückgucken und denken, warum, wie irre. Man hatte den Elektromotor im Grunde schon 1870 erfunden. Hätte man den Schritt weiter verfolgt, dann wäre man wahrscheinlich insgesamt auch, was so Klima und so weiter betrifft, sehr, sehr viel weiter. Aber gut, ja, aber man hat dennoch auch sehr, sehr viel verschlafen. Wenn ich mir die Wertschöpfung von einem modernen E-Auto anschaue, dann liegt sie fast inzwischen komplett in chinesischer Hand. Und Sie haben das genau richtig geschildert. Es war ja der chinesische Forschungsminister, den Klaus Zellerfeld studiert hatte.
Und bei Audi gearbeitet
hat. Und bei Audi gearbeitet hatte, der dann ja irgendwann 2010 gesagt hat, oh, das ist eine Niederlage. Wir werden beim Verbrenner es nie schaffen mit den Deutschen. Obwohl das immer der erklärte Wille war. Man wollte die westlichen Firmen haben, um zu lernen. Und wenn man die nicht mehr braucht, schmeißt man sie raus. Das hat beim Verbrenner nicht geklappt. Deswegen hat er gesagt, wir setzen auf eine neue Antriebstechnologie. Batterien hat die Batterietechnologie gefördert, hat Rohstoffe vorkommen ab 2010 gefördert. Und nun sind wir in dieser Bedrohung aus deutscher Sicht, dass diese gesamte Wertschöpfung, vor allem die Batterie, bis hin zur Software, dass das inzwischen nicht mehr in deutscher Hand ist. Und das ist natürlich ein Versäumnis und ein großes Problem.
War ja auch eine extrem sympathische Industriespionage von den Chinesen, meine ich.
Ja, aber dann sieht man eben auch wiederum die Planung, dass man eben hier auch vorausschaut und sehr vertikal eben plant. Und dann sind wir natürlich auf der einen Seite politisch, wenn ich schon wieder das ganze Gezeter um Mercosur sehe, dass man hier nicht sieht, dass man mit den südamerikanischen Staaten, die auch sehr viele Vorkommen der entsprechenden Rohstoffe haben, hier nicht vorangeht. Das Dumme ist nur, dass China wiederum die ganzen...
Die sind ja schon dort. Ja,
nein, ja, nicht das, sondern China hat eben 98%, teilweise sogar 95% nur der Anlagen, die man braucht, um zu raffinieren. Es ist also völlig egal, ob jetzt Chile oder Argentinien oder Australien die Rohstoffe hat. Es geht alles nach China. Und das ist das Versäumnis der Politik, hier nicht aufgepasst zu haben oder jetzt nicht nachzulegen und zum Beispiel Mercosur komplett durchzuziehen.
Ich habe einen Aspekt, den ich gerne als Frage formulieren würde. Und zwar, Wäre es denn für zum Beispiel die deutsche Autoindustrie ein gangbarer Weg gewesen? Ich höre das immer von Befürwortern des Auses vom Verbrenner aus, statt auf die Elektromobilität, auf eine hocheffiziente Verbrennertechnologie zu setzen. Und dann ist immer das Stichwort Ein-Liter-Auto, da war doch schon mal, gab es doch schon mal Ansätze und so weiter. Ich kann das nicht beurteilen, ich würde es gerne fragen.
Also was mich bei dieser Verbrennerdebatte stört, ist, dass wir ja immer so tun, als wäre der deutsche Traum, ewig am Verbrenner festzuhalten. Ich glaube, wir alle hier wissen, dass das keiner tut. Ja? Das ist aber trotzdem auf die Wahrnehmung der Menschen da draußen. Ihr haltet ja immer noch am Verbrenner fest. Nein, wir halten das Verbot für falsch, weil wir technologieoffen agieren wollen und weil es immer noch dafür Märkte geben wird weltweit und weil es nicht richtig ist, auf eine Technologie allein zu setzen. Aber trotzdem, alle Forschungs- und Entwicklungsausgaben gehen in die E-Mobilität, in die Software, dass auf dem Weg bei den PKWs, die E-PKWs, die elektrischen Fahrzeuge, der Weg sind, da sind wir uns alle einig. So. Und jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken und wie kommen wir dahin. Und ich glaube, wir haben hier schon einige wichtige Aspekte angesprochen. Rohstoffe ist eine politische Aufgabe. Und wenn es um auch solche Dinge geht wie Batterieproduktion und Ähnliches, haben wir ja jetzt in Europa auch gesehen, wenn sich die Leute dann anschauen, naja, was kommt denn hier auf uns zu mit Energiekosten und Co.? Es geht nicht. Es ist kein Wirtschaftsmodell. Und Europa muss einfach verstehen, dass eine erfolgreiche Klimapolitik muss ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell sein. Sonst funktioniert es nicht. Und diese Einsicht kommt jetzt erst schrittweise. Und das haben wir immer gesagt, dass man damit eben auch Gewinn machen muss. Und diese Auflagen waren nicht durchdacht, es war nicht zu Ende gedacht, wer muss alles auch welche Hausaufgaben machen, damit man da hinkommt. Und da müssen wir jetzt nach und nach die Schritte einleiten, um das aufzuholen und gleichzeitig dabei eben auch nicht vergessen, dass wir in einigen Bereichen echt noch gut unterwegs sind. Also es ist nicht so, dass wir abgehangen sind, verschlafen haben. Wir sind in vielen Bereichen noch weltweit führend und auf vielen Märkten übrigens auch.
Aber das Erschrecken ist halt, in welchem Tempo das gerade geht. Das ist tatsächlich das, was mich auch so schockiert und wo ich auch sagen würde, als Journalist, der eigentlich in China lange war und den Automarkt dort beobachtet habe, der das auch nicht kommen gesehen hat, dass das so schnell geht. Also wir reden ja von Marktanteilen, die die deutschen Autobauer mal hatten. Die waren irgendwie, also ganz frühen Zeiten waren wir bei über 50-60%, dann waren es irgendwann immerhin immer noch robuste 20-25%. Und jetzt sind es beim E-Auto-Segment ist es unter 2% bei VW, die anderen spielen gar keine Rolle mehr. Und jedes mehr als jedes zweite verkaufte Auto dort ist ein E-Auto. Das Stichwort Energie. Da würde ich Ihnen komplett zustimmen. Das ist natürlich auch ein Riesenversäumnis. Hier herrscht die Denke vor. Das war bei der Ampelkoalition so, wir gehen von dem jetzigen Energiebedarf aus und ersetzen das nur durch Erneuerbare. Interessanterweise, die Nachfolgerin Frau Reiche, die lockert das zwar, muss nicht mehr alles Erneuerbaren sein, können Fossile auch wieder sein, aber sie geht auch immer nur von dem Status quo aus. China denkt in ganz anderen Dimensionen. China ist auf dem Weg, das ist jetzt auch im jüngsten Fünfjahresplan wieder formuliert, zu einem Elektrostaat zu werden. Das heißt, die gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einen enormen zusätzlichen Energiestrombedarf geben wird. Und man hat ja so dermaßen viel in Erneuerbare investiert, so viel errichtet, wie allein im letzten Jahr, wie es in der ganzen Welt vorhanden ist. Also das sind Dimensionen, die sind unvorstellbar. Aber China setzt eben auch weiterhin auf Kohle, weil das der einzige Rohstoff ist, den China selbst bezieht. Energiesicherheit ist nämlich für China auch ein ganz zentrales Kriterium und auf Atomkraft. Also man geht aber von enormen Strombedarf in den nächsten Jahren aus und das ist natürlich ein Denkfehler, wenn man hier immer denkt, wir gehen vom Status quo aus und das alles bleibt so, wie es ist und wir ersetzen vielleicht nur mal da und so. Das ist nicht in die Zukunft gedacht.
Ich glaube nicht, dass es das ist, aber in China ist das dann noch wieder, Sie haben es gerade angesprochen, den Sicherheitsaspekt. Wenn man dann sieht, dass über Wasserkraft, man kennt noch das große Gezhouba, das große Dammprojekt, wo auch sehr viel Gefahr bestand. Wenn dieser Damm mal bricht, dann wird ganz Shanghai, also quasi diese Tausende von Kilometern, dann überschwemmt.
Jetzt gibt es ein
neues großes Projekt, wo wahrscheinlich Indien bzw. die Anrainerstaaten am Himalaya hier betroffen sind. Also China möchte seine Sicherheit in der wirtschaftlichen Entwicklung mit der Sicherheit anderer Leute, anderer Nationen also bezahlen.
Wenn das passieren würde mit dem Dammbruch, dann würden sich in China wahrscheinlich nur die Reisbauern freuen. Herr Schütz, noch eine Frage zu der Strategie der deutschen Automobilindustrie. Hat die vielleicht zu wenig Geduld? Es gibt ja diesen Return on Invest. Also ich möchte möglichst für das investierte Geld möglichst schnell meine Gewinne haben. Also gebratene Tauben fliegen sehen morgen. was ja bei Umstrukturierungen auch nicht so einfach ist. Die Aktionäre sitzen an den Nacken. Es gibt ja eine Premium-Marke in Deutschland mit dem springenden Pferd. Die haben vor einigen Jahren die gesagt, das ist, machen wir E-Mobilität, das ist ganz en vogue. Da hat sie gemerkt, verkaufen nichts davon. Jetzt gehen sie auf den Verbrenner wieder zurück, kostet Milliarden, ich glaube 3-4 Milliarden pro Jahr. Im nächsten Jahr muss da nochmal Milliardensumme investiert werden, weil diese Verbrennertechnologie verlängert werden soll. Mal abgesehen davon, dass es ja vielleicht nicht so ökologisch ist, aber damit schädigt sich man sich ja auch mit dieser Strategie, dieses Hü und Hot. Also nochmal, sind die Automobilkonzerne in Deutschland zu ungeduldig? Ist das einfach eine zu kurzfristig gedachte Strategie?
Das glaube ich nicht. Man muss zwei Dinge sehen. Wenn man auf die chinesischen Wettbewerber schaut, dann sind die ja oft gestartet als Elektro-Only-Producer und gehen dann vielleicht noch ein bisschen in den Verbrenner, während wir ja diese Transformation gestalten, die natürlich mit enormen Investments verbunden ist, hohen Milliardensummen, auch weitergehend in den nächsten 4 Jahren auch wieder 320 Milliarden in Forschung und Entwicklung, nochmal 220 Milliarden in den Umbau von Werken. Ja, es gibt diese Momente, wo ein Investment dann vielleicht sich auch noch nicht so gelohnt hat, weil der Markt nicht so angelaufen ist, wie er sollte. Gleichzeitig sind die Effekte, die wir jetzt aber auch sehen, Folgen dieser Transformation, sowohl finanziell, aber auch bei den Arbeitsplätzen. Viele der Arbeitsplatzverluste sind der aktuellen Standortkrise und ökonomischen Situation geschuldet. Aber auch, wir haben es eben schon angesprochen, wir hatten eine Studie zuletzt gemacht, auch allein durch den Umstieg auf Elektromobilität gehen viele Jobs verloren, weil man eben viel weniger Teile zusammenbaut. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und deswegen bei Dingen wie Forschung und Entwicklung, ja, da sind wir nach wie vor vorne. Es kam jetzt vor 2 Tagen das neue Patente-Ranking raus in Deutschland. Da schauen Sie mal auf die ersten Plätze. Ich glaube, die Platz 1 bis 8. Alles Unternehmen der deutschen Automobilindustrie. Komplett. Nichts anderes. Und die Frage ist doch, ob man aus diesen Patenten, aus diesen Forschungsinnovationen dann auch die Ansiedlung neuer Jobs in Deutschland und in Europa macht. Oder ob man dann sagt, naja, wir haben das, aber unter den Bedingungen hier bauen wir die Jobs woanders auf der Welt auf. Und diese Entwicklung passiert gerade. Und deswegen sind wir auch so vehement darauf hinzuweisen, dass hier was passieren muss, weil bestimmte Jobs werden wegfallen. Das ist part of the truth. Aber neue werden entstehen. Und wo die entstehen, das entscheidet sich danach, ob man sagt, das hier ist innovationsfreundlich, das ist ein investitionsfreundliches Umfeld. Wir investieren hier. Und diese Entwicklung, die spricht gerade leider gegen den deutschen Standort.
Ich mag ja Teil der Wahrheit sagen, wenn Sie das jetzt sagen. Aber Herr Puschner, jetzt sind wir bei der sozialen Komponente dieser Frage. Würde ich gerne als Stichwort aufnehmen. VW hatte ja 50.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Jetzt kann man sagen, illustriert noch das Glück, dass wir in einer Phase sind, wo viele Arbeitnehmer in Rente gehen, die Babyboomer. Insofern lässt sich das vielleicht sozial verträglich sogar machen. Aber diese Dimension, jetzt, wenn ich das alles im Kopf habe, was die anderen an Stellenabbau angekündigt haben, das ist nicht so viel. Die anderen großen Konzerne, kommt man aber auch auf eine ziemlich hohe fünfstellige Zahl. Was bedeutet das nicht dann doch sozialen Kahlschlag, gerade in dieser Industrie, die ja eigentlich bisher auch die Arbeitnehmer ja mit guter Bezahlung und guter Versorgung verwöhnt waren?
Naja, wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir in Deutschland dieses Modell der Mitbestimmung haben, dass wir starke Gewerkschaften und starke Betriebsräte haben, weil die sorgen dafür, dass zum Beispiel dieser Stellenabbau bei VW jetzt zumindest sozialverträglich über Altersteilzeit und so weiter vonstatten geht.
Im Moment funktioniert das doch.
Ja, man stelle sich mal vor, wir würden jetzt schon von Werksschließungen, betriebsbedingten Kündigungen und so weiter, was dann gesellschaftlich und politisch hier in dem Land los wäre, ich will es mir nicht ausmalen. Also das ist wirklich sozusagen auch nochmal ein Votum dafür, dass man dieses Mitbestimmungsmodell auch in dieser Krise als Chance versteht und nicht als Bürde. Ich komme nochmal auf Baunatal, Kassel zu sprechen. Ich zitierte eingangs den langjährigen Betriebsratschef. Es gibt ja diesen Baunataler Weg dort oder hat ihn gegeben sozusagen. Das ist ein wichtiger Standort in Bezug auf den elektrischen Antrieb für VW und so weiter. Da gab es dieses Modell, diesen Weg, wo sich Management und Arbeitnehmervertreter zusammen Gedanken gemacht haben, wohin gehen wir in die Zukunft, wo teilweise dann so Dinge gemacht wurden, die klingen jetzt vielleicht so ein bisschen wie ein Spleen, aber eine E-Roller entwickelt oder so weiter, sich überlegt sozusagen, wo könnte denn in Zukunft für uns irgendwie ein Platz sein. Nicht nur in Richtung sozusagen individualisierter Automobilverkehr gedacht, sondern in Richtung Mobilität gedacht. Und ich glaube, solche Impulse, die ganz viel auch aus den Betrieben, aus der Belegschaft und so weiter kommen, die werden noch viel zu wenig aufgenommen. Und es wird noch viel zu wenig breit gedacht, was denn ein heutiger Autokonzern in der morgigen Welt als Mobilitätskonzern
sein könnte. Zum Beispiel für die Rüstungsindustrie. Aber
ja,
das ist die Realität.
Naja, also ich meine, Alstom, Sachsen, da ist das ja tatsächlich der Fall, dass ein Maschinen, ein Zughersteller sozusagen jetzt auf Rüstungsproduktion umgestellt wird. Wir haben das in der deutschen Industrie jetzt teilweise auch schon in Ansätzen und so weiter. Halte ich nicht für sehr nachhaltig.
Ja, und Rheinmetall hat ja gerade jetzt den Verzicht auf das Osnabrücker VW-Werk erklärt. Ja. Aber jetzt als gebürtiger Wolfsburger, der in diesen Tagen tatsächlich auch ein bisschen um meine eigene Heimatstadt bibbert. Also 50.000 Arbeitsplätze Abbau ist zwar deutschlandweit, aber trifft natürlich vor allem den Standort Wolfsburg. Und das ist eine Stadt mit 125.000 Einwohnern. Und auf einen Ingenieursplatz kommen 4 Arbeitsplätze. Und das hat es in der Form, in der Nachkriegsgeschichte, selbst im Ruhrgebiet in diesem Ausmaß nicht gegeben, was wir hier demnächst jetzt oder in diesen Tagen, in den nächsten Monaten in Wolfsburg erleben werden. Also das ist eine Katastrophe. Stuttgart tut weh, München tut weh, Ingolstadt, und für Ingolstadt und Wolfsburg ist das eine Katastrophe. Und vielleicht noch mal eine Sache, das hat viele der Probleme, die sehe ich doch inzwischen auch in dem, wie die Unternehmen, die großen Autobauer strukturiert sind, also in der Managementkultur, insbesondere bei VW. Wenn ich jetzt sehe, dass es tut natürlich total weh. Da wird einerseits von 50.000 Arbeitsplätzen Abbau gesprochen, dann gibt es eine andere Meldung irgendwie. Es gibt trotzdem die Bonis für die VW-Vorstandsleute. Die sind natürlich vorab geregelt gewesen. Also das ist jetzt rechtlich gesehen und so weiter, das ist alles okay. Aber das Signal ist natürlich trotzdem ein fatales. Und ich sehe schon ein Problem. Es wird immer gesagt, die CEOs von großen DAX-Unternehmen, die übernehmen ja auch wahnsinnig viel Verantwortung, wahnsinnig viel Risiko. Und ich muss sagen, die Realität ist aber nicht so. Die haben immer Verträge von 3, 5 Jahren, 6 Jahren und so weiter, und dann wandern sie weiter. Viele der Fehlentscheidungen, die bei VW, das jetzige Management ausbauen muss, das geht auf eine Vorgängergeneration, so die schon in irgendwelchen anderen Aufsichtsratsposten haben. Und darin sehe ich ein Problem. Der Mittelstand tickt da völlig anders. Viele Zulieferer ticken da völlig anders. Die haben ein Interesse, dass das Unternehmen auch die nächste Generation und die übernächste Generation weitergibt. Das sehe ich teilweise bei dem Top-Management bei VW leider nicht mehr. Ich war jetzt vor kurzem in Wolfsburg und musste da erfahren, dass Vorstandsmitglieder und ihre Familien nicht mal mehr in Wolfsburg wohnen. Das kenne ich aus meiner Kindheit, war das völlig anders. Da gab es einen Berg in Wolfsburg, da wohnten die. Die identifizierten sich mit einer Stadt wie Wolfsburg, die ja im Grunde identisch ist mit dem Volkswagenwerk und mit dem VfL Wolfsburg. So, wenn es diese Identität nicht mehr gibt, dann sehe ich darin doch letztendlich auch in der Kultur, in der Unternehmenskultur ein Problem, die womöglich vielleicht nicht maßgeblich, aber mit ein Teil dazu beiträgt, dass zu dieser Misere beigetragen hat.
Das fällt ja auch bei den Automobilfirmen auf, diese Identität, diese jahrzehntelange, und zwar über Generationen. Da sind ja, wenn der Uropa da war, der Opa, der Vater, und dann ist dann Mann oder Frau jedenfalls im Unternehmen auch tätig. Geht es da auch verloren? Das könnte man ja auch, wenn man so schön sagt, vom Daimler sagen oder eben bei den anderen bekannten Automobilfirmen.
Ja, natürlich geht das verloren, aber die Arbeitswelt ändert sich, die Strukturen, auch die Vorstände ändern sich. Es waren damals zu dieser Zeit, als Herr Lien noch in Wolfsburg war, waren das natürlich Leute, die aus dem VW-Werk an sich waren. Da gab es noch nicht mal den Konzern. Das muss man natürlich auch sehen, dass das hier einer Globalisierung zu schulden ist. Aber natürlich, eine gewisse Identität könnte verloren gehen. Aber ich glaube, die Menschen, die immer noch da wohnen und da auch einen Arbeitsplatz haben, sich auch mit ändern. Es gibt eben neue Jobprofile, in neue Bereiche gehen. Es ist dann vielleicht nicht mehr die Entwicklung einer Ölpumpe, sondern es geht mehr in den IT-Bereich, in den Datenverarbeitungsbereich oder in den Entwicklungsbereich für autonomes Fahren. Aber das kann auch immer noch aus der Stadt heraus passieren.
Ich spreche jetzt die Qualifikation auch an von Mitarbeitern. Gehen denn die, aber nicht nur in der Automobilindustrie, aber eben da auch die Konzernspitze auch immer noch zu sehr von Kosten aus, von Kostenreduktion? Denn wenn man jetzt so und so viele Leute ziehen lässt, könnten die ja eines Tages fehlen, wenn es einem wieder besser geht. Wenn man neue Leute sucht, dann sind die aber verschwunden. Diese Erfahrung machen ja viele Branchen, dass man zu viel weggeschickt hat und dann sind die für immer verloren.
Das ist natürlich auch, wenn wir vorhin von den Babyboomern gesprochen haben, die jetzt in Rente gehen. Man kann ja nicht einfach sagen, jeder, der jetzt dann in Rente geht, weil er irgendwo zwischen 60 und 67 oder in der Frühverrentung ist, was ja auch gerade in den Konzernen gerne genutzt wird, dass sie mit 58 dann so in die Altersteilzeit gehen, dass man hier jeden Job wegstreichen kann. Es gibt immer noch auch Jobs, auch wenn man schon älter ist, die man A, noch benötigt, benötigt und auch noch ausüben kann. Insofern ist das natürlich tatsächlich ein Mangel, ein Fachkräftemangel, den man zum Beispiel auch in China hat. Weil obwohl man in China natürlich sehr viele Universitätsabsolventen hat, es ist nicht immer das Richtige. Und jetzt auch gerade mit der Konsolidierung ist die Frage, wer hat da überhaupt noch einen Job? Also es ist tatsächlich eine Frage, was lerne ich, wie kann ich mich umorientieren im Job, bin ich dazu überhaupt noch fähig? Aber ja, das sind eben Dinge, jetzt, dass es jetzt so massiv geschieht, dass es eben in den letzten 10, 15 Jahren davor nicht geschehen ist. Und somit ist es jetzt eben sehr massiv. Aber es könnte sich tatsächlich als teilweise als ein Fehler herausstellen.
Ein Aspekt, den ich noch spannend finde, der eben angesprochen wurde, ist der Mittelstand. Ja. Über den haben wir eigentlich viel zu wenig gesprochen, weil das ist ja auch das Herzstück der deutschen Wirtschaft, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und die leiden ja gerade ganz besonders unter unterschiedlichsten Konsequenzen, aber eben auch unterschiedliche Voraussetzungen, die da reinspielen. Aber eines muss man sagen, diese Mittelständler sind in ihren Regionen ja so verwurzelt, da hängen ja nicht nur die Jobs der Mittelständler, sondern auch ganz viele Jobs drumherum dran. Und anders als bei großen Konzernen kann man dann nicht sagen, naja, dann investiere ich vielleicht ein bisschen mehr hier oder verlagere ein bisschen nach da. Da geht es dann um die Existenz. Sie sind ja super verbunden dem deutschen Standort und wollen gerne hier bleiben. Aber, und ich sage Ihnen aus den Gesprächen, die ich habe, die machen alles mit Herzblut, um hier zu bleiben. Die kennen die Leute, da ist ganz viel Leidenschaft. Aber es ist natürlich am Ende auch eine wirtschaftliche Frage. Und wenn ich sehe, das sind die Kosten, die ich hier an dem Standort habe und das ist der Gewinn und das geht einfach nicht mehr, dann kann ich schon verstehen, dass sie sagen, nach Berlin und in Richtung Brüssel, tut bitte was. Dieser Standort, diese Kosten, diese Bürokratie, die ist nicht mehr tragbar. Und die ist im weltweiten Vergleich, in allen Rankings wird Deutschland, wird Europa durchgereicht, während die anderen immer besser und immer schneller werden. Und darüber müssen wir einfach reden, weil das wird die ganze Industrie betreffen. Jetzt ist die Automobilindustrie im Fokus. Das wird aber Schritt für Schritt auch jede andere Industrie werden, wenn wir nicht endlich an die Ursachen der Probleme gehen. Und das ist der Standort und die massiven Kosten, die wir hier haben, die weltweit einfach nicht mehr auf einem wettbewerbsfähigen Niveau sind.
Das ist, Herr Schütz, ja auch bekannt. Ich würde aber vielleicht noch einen anderen Aspekt besprechen. Also die Standortproblematik haben wir hier jetzt schon diskutiert. Frau Keim, ist es auch ein Problem der Produktpolitik der Automobilfirmen? Es gibt einen Hersteller in Deutschland, der nicht gerade für die Produktion von Kleinwagen bekannt ist, der jetzt reagiert auf diese, also der selbst in Schwierigkeiten ist, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, jetzt sagt, wir müssen unbedingt das Luxussegment, das Hochpreissegment ausbauen. Das ist unsere große Chance. Jetzt, wenn man, möglicherweise hat das ja nicht nur etwas mit Ausstattung, sondern auch mit Größe des Fahrzeugs zu tun. Ist das auch möglicherweise eine Fehlinvestition oder eine Fehlprognose, eine Fehlstrategie, wenn man sagt, okay, wir reagieren jetzt einfach mit, um möglichst viel Geld zu holen ist, das machen wir jetzt.
Ich denke, das ist immer eine Frage der Segmentierung beziehungsweise dann auch einer Spezialisierung. Wenn es eben die Premium-Anbieter sind, die die größeren Fahrzeuge hier produzieren, und das ist ja nicht nur die Produktion hier für Europa. Gut, dieser Hersteller hat auch in den USA Werke, beide haben da Werke, aber gewisse Modelle werden ja immer noch auch in andere Länder verkauft, die entweder immer noch Verbrenner haben oder auch große batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge haben möchten. Es ist eine Spezialisierung, um sozusagen ein bisschen, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist auch vielleicht teilweise das Problem von den großen Konzernen, nicht nur Volkswagen, sondern auch zum Beispiel Stellantis, dass sie sich dann zu breit aufstellen, dass es dann eben wirklich keine wirkliche Linie mehr in der Strategie gibt, weil man wirklich alle Bereiche abdecken muss. Und das ist vielleicht eben einer der Punkte, dass sich manche Unternehmen vielleicht auch verschlanken müssen, sondern eben genau eben einen mehr individuellen Weg gehen müssen. Ob das ein Verbrenner ist, ein Plug-in-Hybrid, ein Range-Extender oder ein batterieelektrisches Fahrzeug, kommt dann tatsächlich auf den Markt an.
Jetzt ist ja das Auto oder die Autoindustrie das Sinnbild der deutschen Industrie, mehr oder minder. Da verrate ich ja kein Geheimnis. Ist das, was da gerade passiert, auch ein Warnsignal für die anderen Industriebranchen in Deutschland? Wir bezeichnen das ja immer ganz stolz als die Deutschland AG. Also das heißt, dieses Wirtschaftsmodell, das wir bisher über Jahrzehnte gepflegt haben, dass man sozusagen das auch sieht, was da passieren kann, wenn man nicht rechtzeitig reagiert, wenn man den falschen Weg einschlägt.
Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Automobilindustrie das Vorzeichen und das Warnzeichen ist, weil es gibt ja auch andere Industriebereiche, denkt man an den Stahl und so weiter, wo das womöglich auch schon sozusagen sich länger abzeichnet und man das sieht. Und natürlich hat das deutsche Wirtschaftsmodell, da würde ich Ihnen auch recht geben, ganz lang auf günstiger Energie basiert sozusagen. Die ist heute nicht mehr Realität. Das hat mannigfaltige Gründe, aber ich würde auch sagen, sozusagen, wenn man sich die chinesische Strategie und das große Denken auch in Richtung Erneuerbare und so weiter anguckt, dann könnte man davon auch durchaus lernen. Aber klar, also die Industrie nicht nur in diesem Land, sondern auf diesem ganzen Kontinent, in ganz vielen Bereichen, steht vor Umbrüchen, die, glaube ich, auch insofern mit ein Stück weit hausgemacht sind, als dass das transformatorische Denken relativ begrenzt ist auf die eigene Branche, auf das eigene Produkt. Ich meine, klar kann es für einen Konzern wie Stellantis sinnvoll sein, sich auf etwas zu konzentrieren oder so weiter, aber ich würde doch nochmal dafür werben, vielleicht Automobilindustrie auch mehr als Mobilitätsindustrie zu denken, weil es ist ja vielleicht auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, davon wegzukommen, dass möglichst viele Menschen möglichst ihr eigenes Auto haben, sondern eine total vakante Frage, die mir immer wieder begegnet ist, wie machen wir das denn mit diesen Demand-Services auf dem letzten Meter? Also in ländlichen Regionen, wo ich auf das Auto auch heute nicht, oft nicht verzichten kann und so weiter, autonomes Fahren zu denken als ein Auto, das dann zum Beispiel ältere Leute abholt und zum Arzt bringt von sich selbst sozusagen. Da gibt es Ansätze, da gibt es Projekte, da gibt es Forschung, aber irgendwie, wenn ich dann auch von Menschen, die in China sind, mir erzählen lasse, was sie dort erleben an autonomen Taxis oder sonstigen Mobilitätsfuturismen und so weiter, dann muss man sich schon fragen, wo bleibt eigentlich hier die Zukunft?
Dann sind wir aber wieder bei der Regulierung. Können wir alles? Dürfen wir nur nicht. Also da muss man ja ganz klar sagen, wenn man immer nur auf Datenschutz und nicht auf Datennutzung geht, so wie in Deutschland und Europa, dann ist genau das die Folge. Also da müssen wir uns ehrlich machen. Es ist nicht so, als ob wir das nicht können. Wir sind da weltweit führend. In einigen Regionen sogar die als erstes Level 3 angemeldet haben. Das liegt nicht an uns. Also nochmal, das ist die Rahmenbedingung. Innovationsfreundlich und investitionsfreundlich. Da sind China und USA an ganz anderen Stellen. Das ist viel mehr als die Energie. Ich habe die Energie genannt, aber ich habe auch die Bürokratie genannt, die Regulierung genannt und eine weite Aufzählung. Also Energie ist zu einfach. Es ist dieser Mix. Und dieser Mix macht der Industrie Probleme und nicht nur unserer.
Aber Vorsicht, ich gerade ergänzen darf. Vorsicht, auch wenn man auf die autonomen Taxen in China verweist. Das ist auch wieder so ein bisschen die Irrglaube. Es wird gerne was nach oben propagiert, dass das so toll sei. Das ist aber nur in 14 Städten in kleineren Gebieten freigegeben. Es ist auch noch nicht mal unbedingt in den großen Städten wirklich innen drin. Manchmal ja. Es sind Leuchtturmprojekte. Level 3 gibt es 3 Modelle in China, die zugelassen sind, auf Level 3 zu fahren. Das bedeutet also auch schon quasi wirklich längere Zeit,
die Hände weg,
schon längere Zeit die Hände vom Steuer wegzuhaben. Ja. L2++, das ist freigegeben, auch bei uns in Deutschland, ist, dass man immer wieder mal an das Lenkrad greifen muss. Bei Level 3 ist das quasi schon, dass man wirklich das Auto fahren lässt, aber natürlich auch die Augen auf der Straße haben muss.
Zu der Erläuterung, Nelly, jetzt gibt es ja in China, weil Sie sagen, das ist gar nicht so weit verbreitet, aber es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ist China ein Vorbild, was Automobilindustrie der Zukunft angeht für Deutschland, oder sind die Rahmenbedingungen völlig anders?
Naja, also nur mal kurz zum Stichwort Bürokratie. Also China ist auch bürokratisch. Also und zwar in vielerlei Hinsicht sogar deutlich mehr, weil da hat man diese eine Partei, diese Führung, die alles kontrollieren will. Und das ist teilweise auch Innovationshemd, das dürfen wir nicht vergessen. Und trotzdem ist es beeindruckend, was in bestimmten Bereichen technologisch da doch möglich ist. Und es ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich was sage, aber es ist, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man zu viel über die Bürokratie schimpft, dass man sich ein bisschen zu sehr auf Nebenschauplätze begibt. Es ist ein Riesenproblem, aber das Hauptproblem ist ja, dass wir technologisch doch immer mehr an Fuß verlieren. Es gibt immer noch Bereiche, wo die deutschen Ingenieure Kunst natürlich viel zählt und das wissen die Chinesen und wissen die Chinesen auch zu schätzen. Aber es wird weniger. Und es hat auch damit zu tun, dass Innovation hier deutlich an Stellenwert verloren hat, auch gesellschaftlich. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und ich würde nicht sagen, dass wir komplett vom chinesischen System lernen müssen. Wollen wir auch nicht, weil vieles läuft in China tatsächlich auch nicht gut. Aber wenn es um konkret Automobil geht, sind wir, glaube ich, inzwischen in einer Situation, wo ich beschildert habe, dass die Wertschöpfung komplett in Chinesisch hängt, dass wir gar nichts anderes übrig bleibt, als mit chinesischen Unternehmen zu kooperieren, von ihnen zu lernen. Das sind wir auch gewohnt. Wir hatten Joint Ventures, nur waren wir vorher die Oberlehrer, die Chinesen die Schüler, jetzt kehrt sich das um.
Und
das
aktuell größte Problem hier in der Sendung ist, dass die Sendezeit zu Ende ist. Aber das ist jetzt ein Problem, das auch sicherlich erhalten bleibt. Bedanke mich bei Beatrix Keim, bei Simon Schütz, bei Felix Lee und bei Sebastian Puschner. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein Hinweis auf eine Sendung, eine Gesprächssendung am Sonntag, Forum Demokratie, um 13 Uhr. Da geht es um das Thema gescheiterte Demokratien, moderiert von Michaela Keutzer. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky darin, unser Bundesaußenminister ist in Ankara wegen der Lage, der bekannten Lage im Nahen und Mittleren Osten. Bleiben Sie bei uns.